Deutschlandfunk Kultur heute.
Ihr wisst, auf unseren deutschen Bühnen probiert ein jeder, was er mag. So schreitet in dem engen Bretterhaus den ganzen Kreis der Schöpfung aus und wandelt mit bedächtiger Schnelle vom Himmel durch die Welt zur Hölle. So bekannt, so endet das Vorspiel auf dem Theater in Goethes Faust. Der Direktor, der Dichter, die lustige Person, sie haben ganz verschiedene Interessen. Der eine will ein volles Haus, der Dichter lehnt das ab und will nur Kunst. Was war wichtig im Theaterjahr 2019? Das fragen wir hier gleich zuerst in Kultur heute. Michael Köhler lädt Sie dazu ein. Gesellschaftskritische Fragen, die werden ja gern auf den Brettern, die die Welt bedeuten, aufgegriffen. Also Gendergerechtigkeit, Gewaltstrukturen im Film, Musik, Theaterbetrieb, Hierarchiefragen, identitätspolitische Fragen, Postkolonialismusdebatten, das klimaneutrale Theater, drunter tun wir es nicht. Frage deshalb an Kritiker Michael Lages zum Theaterjahr 2019. Gab es eine Okkupierung, eine Inbesitznahme der Bühne durch Gegenwartsdiskurse?
Das wird immer schwieriger, über Theater nachzudenken, ohne über diese vielen verschiedenen Diskurse, die derzeit stattfinden. Das ist wahr. Es wird vor allem sehr viel darüber geredet, dass endlich mehr Frauen in die Leitungspositionen kommen. Es wird unentwegt darüber geredet, dass man niemanden in irgendeiner Form diskriminieren darf, dass Repräsentation sehr hinterfragbar ist. Wer darf eigentlich noch was und wen spielen auf der Bühne? Also weiße, schwarze zum Beispiel, geblackfaced auf gar keinen Fall. Das sind Diskurse, die völlig parallel laufen zu dem, was Theater ist, aber tatsächlich die Wahrnehmung von Theater stark okkupieren. Es gibt ein Theaterbeauftragte dafür, die Diskurse leiten. Das ist mir manchmal ein bisschen viel, gebe ich gerne zu. Und das wird auch, da dürfen wir von ausgehen, immer schwieriger werden.
Nach diesem kritischen Einstieg lassen Sie uns doch mal über Stücke sprechen, die einen Anfang und ein Ende haben. Was schwingt Ihnen nach, wo Sie sagen, Mensch, da denke ich am Ende dieses Jahres gerne drüber nach, oder das ein oder andere Ärgernis sollen Sie bitte auch erwähnen?
Es ist vielleicht ganz und gar unoriginell, dass ich an zwei Inszenierungen von Frank Castorf denke, dem großen, weißen, bösen alten Mann, der in Berlin am Berliner Ensemble am Anfang des Jahres den Galilei von Brecht inszeniert hat. Und gleich darauf, der fährt ja immer von einer Inszenierung gleich zur nächsten, in Zürich Justiz von Dürrenmatt, ein Roman, der ja aber plötzlich zu einem wirklich zerrbildartigen Porträt der Schweiz von damals und heute wurde. Und eines der Ereignisse ist, das mir von diesem Jahr ganz besonders in Erinnerung bleiben wird. Das war noch die alte Intendanz in Zürich von Barbara Frey. Es ist ja so, wir reden über das Jahr im Theater. Das tun die Theater selber ja natürlich überhaupt nicht. Die reden über Spielzeiten. Und wir reden jetzt quasi über zwei Spielzeiten, die bis zum Sommer und die vom Sommer an. Und in der Zeit ist viel passiert, deswegen sind in den Theatern auch verschiedene Handschriften plötzlich präsent und virulent geworden. Zum Beispiel Castorf in Zürich ist ab jetzt erstmal nicht mehr denkbar für eine Weile. Auch nicht Polisch, auch nicht Herbert Fritsch in Zürich und auch nicht in Wien, wo auch eine Intendanzneubesetzung stattgefunden hat. Das macht es so ein bisschen schwierig, nach den Stücken sich zu organisieren und nicht so sehr nach Theaterleitungen und Theatern. Was mir unbedingt aus der neuen Hälfte dieses Jahres, also ab Herbst, in Erinnerung bleiben wird, ist eine Fassung des ziemlich berühmten Platonow-Stückes von Anton Tschechow in Hannover. Neue Intendanz, Sonja Anders, ein Haus, das sich als feministisches Theater versteht und tatsächlich auch eine Diversitätsbeauftragte hat. Und das ist eine Inszenierung von Platonow gewesen, die auch schon im Titel anders hieß, nämlich Platonowa. Also der Mann Platonow als Frau Platonowa, inszeniert von Stefan Kimmich, von dem ich eine so gut funktionierende Inszenierung sehr lange nicht mehr gesehen hatte. Da ist tatsächlich mal was passiert, was nicht wirklich häufig ist, dass nämlich mit einem wirklich großen und verstörenden Versuch, ein altes Stück neu zu sehen, tatsächlich auch ein neues Stück entstanden ist. Ein richtig starkes, hinreißendes, mit einem tollen Ensemble und tatsächlich auch mit einem Effekt, der in dieser Geschlechter- und Gender-Debatte ganz wichtig ist. Das war nämlich eine Inszenierung, da war das irgendwann mal wurscht, ob eine Rolle jetzt von einer Frau oder von einem Mann gespielt wurde. Wir wurden aus dieser großen Behauptung, das ist jetzt Platonowa, eine Frau, wurden wir aber entlassen in eine Welt, in der das gar nicht mehr so wichtig war, wenn man hinguckte, spielt das jetzt eine Frau, die einen Mann liebt oder ein Mann, der einen Mann oder eine Frau liebt oder umgekehrt. Das war plötzlich völlig egal und die Aufführung wurde auf diese Weise von all diesem Ballast der Gender-Debatte 1-3 befreit.
Theater wird von Menschen gemacht, die gehen von hier nach da. Theaterleute sind ein fahrendes Volk. Gibt es erwähnenswerte Wechsel an den Spitzen von Häusern aufgrund von normalen Wechseln oder Skandalen oder ähnlichen Dingen in Wien, München, Zürich, Hamburg, Berlin, die Ihnen wichtig sind?
Naja, die waren alle wirklich sehr, sehr wichtig. Also Karin Bergmann verließ nach ihrer Interimszeit, nach dem Abschied von Matthias Hartmann, der ja ein juristisches Nachspiel hatte, verließ nun auch sie das Burgtheater und es kam Martin Kuschei, der nun wirklich ein harter Hund ist, was das Regiehandwerk betrifft und wirklich keiner, bei dem die Frauenbeauftragte es sehr vergnüglich haben wird. Es ist ein strenger Mensch. Gleiches gilt für Zürich. Dort ging ebenfalls eine Frau, Barbara Frey, ich habe sie schon erwähnt, und ein Mann. Und ein Mann, Nikolaus Stehmann, ist gekommen. Also das waren jetzt zwei Besetzungen, die dem gegenwärtigen Trend zu mehr Frauen in Leitungspositionen total widerstrebten und entgegenliefen. Und der, Nikolaus Stehmann in Zürich, macht tatsächlich etwas, was von vielen gefordert wird, auch in den Strukturdebatten, tatsächlich mal, wie soll man sagen, die Leitungsebene auch zu diversifizieren, also sie neu zu definieren und tatsächlich versuchen, so eine Art kollektives Biotop zu entwickeln. An all diesen Häusern, in Zürich, in Wien, in Basel, auch in München und in Hannover, da ist was im Gange, was tatsächlich mit diesen anfangs erwähnten Diskursen zu tun hat.
Jetzt haben wir gesprochen wie in der Fußball-Bundesliga, wenn es um Spielerwechsel und Personaleinkäufe geht. Lassen Sie uns noch mal über Kunst reden. Theater beherbergen Hausautoren, sie vergeben Auftragswerke. Gibt es Texte von Fritz Kater, John von Düffel, Elfriede Jelinek oder andere, wo Sie sagen, das ist prima, dass die in so einem Haus entstanden sind und die sollten jetzt die Runde machen?
Also das finde ich prinzipiell immer richtig und immer gut, wenn auch an kleineren Häusern, also jetzt nicht vielleicht unbedingt nur der allerersten Liga, Hausautoren tätig sind und arbeiten. Erwin Palmitzhofer beispielsweise ist so ein Autor, der auch schon in Basel war, in Mannheim war und überall, wo er arbeitet, tatsächlich auch kreativ ist und interessante neue Dinge entwirft. Es ist aber im Moment ein Stück überall quasi auf der Angebotsliste, heißt Vögel von Waidi Mouawad. Das ist ein französisch-libanesischer Autor, der schon mehrere Stücke gemacht hat. Nun eins, was offenkundig massiv in den gegenwärtigen Flüchtlingsflucht- und Weltelendsdiskurs reinpasst und sowas Ähnliches wie eine positive Vision dagegen setzt.
Gibt es Mimen oder Dichter oder Direktoren oder Schauspieler zu beklagen, die nicht mehr sind?
Ja, zwei, die einem wirklich fehlen. Bruno Ganz ist gestorben in diesem Jahr. Daraus wurde die etwas längliche Debatte über den Iflandring, den er ja weitergegeben hat, an Jens Harzer, einen sehr hervorragenden Schauspieler am Thalia-Theater in Hamburg. Und der zweite, der gestorben ist, das ist mir noch ein bisschen mehr zu Herzen gegangen, war Hans Kresnik, der Choreograf aus Österreich, der ja so lange Zeit so immens wichtig gewesen ist für die Erneuerung des Tanzes, für den neuen Blick aufs Tanztheater, aufs choreografische Theater, wie er es immer genannt hat. Ganz und Kresnik, die beiden großen Toten des Jahres. Der eine ist sozusagen als Legende präsent, der andere fehlt einem ganz praktisch.
Abschließend, auf uns kommt was zu, unvermeidlich, das Theatertreffen. Was denken Sie, wer ist dabei oder wird dabei sein, sollte dabei sein?
Das ist immer so witzig. Da wird ganz viel im Kaffeesatz gerührt vorher und es ist aber völlig unvorhersehbar. Also ich könnte mir vorstellen, dass eine von den beiden Castorf-Inszenierungen eine Chance hat. Vielleicht die aus Zürich, wobei dann originellerweise ein Stück von einem Theater, von einem Ensemble eingeladen würde, das es eigentlich gar nicht mehr gibt, weil ja Zürich eine neue Leitung hat und ein neues Ensemble. Ich traue mir überhaupt noch keine Vorhersage zu. Es gibt starke Beginne, Neuanfänge an allen Theatern, die wir erwähnt haben. Und es gibt nachhaltige Wirkungen an Häusern in Köln oder Hamburg, die auch stark unterwegs sind. Das Theater ist in einem guten Zustand, muss man einfach mal gegen alle Debatten über Strukturreformen sagen. Das Theater selber funktioniert ziemlich fabelhaft und ist tatsächlich am Puls der Zeit, positioniert sich übrigens auch mit großer Energie gegen diese vollkommen fatalen Angriffe von rechts außen, wo irgendwelche AfD-Politiker mitbestimmen wollen, was in Theatern auf dem Spielplan stehen soll. Und in dieser Auseinandersetzung sind die Theater stark. Und wer dann tatsächlich Ende Januar beim Fürst Theatertreffen nominiert wird, ich werde mich über jeden Einzelnen freuen, kann aber keinen einzigen vorhersagen.
Sagt Michael Lages zum Theaterjahr 2019. Unsere weihnachtliche Serie über Kathedralen und Kultur, die nehmen wir heute sehr wörtlich. Es geht nämlich um den Kölner Dom. Als 1248 der Grundstein gelegt wurde, da konnte noch keiner ahnen, dass der Kölner Dom zu einem Nationalsymbol werden sollte. Beim kirchenkritischen Spötter Heinrich Heine, da wird er in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts kritisch besungen, in Deutschland ein Wintermärchen. Doch siehe doch dem Mondenschein, den kolossalen Gesellen, er ragt verteufelt schwarz empor, das ist der Dom von Köln. Er sollte des Geistes Bastille sein, und die listigen Römlinge dachten, in diesem Riesenkerker wird die deutsche Vernunft verschmachten. Da kam der Luther, und er hat sein großes Halt gesprochen, seit jenem Tage blieb der Bau des Domes unterbrochen. Er ward nicht vollendet, und das ist gut, denn eben die Nichtvollendung macht ihn zum Denkmal von Deutschlands Kraft und protestantischer Sendung. Das gefiel dem Heine, dass er unvollendet blieb, der Dom. Das gotische Gotteshaus aber ist nicht nur ein herausragendes Bauwerk, es steht an der Pfaffengasse, so nannte Kaiser Maximilian den Rhein. Von Basel bis Xanten erstrecken sich Dome, Kirchen, Klöster, Kathedralen. Und die sind Zeugnis nicht nur von Baukunst, sondern von Handel, Austausch, Verkehr an Gütern und Ideen. Dichter und Karnevalisten haben ihn besungen, wie Beatrix Novi nun belegt.
Wenn ich so an mein Heimat denke und sind dort so für mir stand.
Man sieht diesen Dom und dann ist man glücklich.
Barbara Schock-Werner, geborene Ludwigsburgerin, wohnt als langjährige Kölner Dombaumeisterin auch im Ruhestand, nur einen Steinwurf von der Kathedrale entfernt. Da, wo 1945 nichts mehr stand und Willi Ostermanns sentimentales Lied aus den 30er Jahren einen neuen, in ganz Deutschland vertrauten Sinn bekam.
Ich möchte zu Fuß nach Köln.
In diesem total zerstörten Köln, wenn die Leute aus der Kriegsgefangenschaft, aus der Evakuierung, aus den Kellern rauskommen, die Stadt ist kaputt, aber der Dom steht noch.
Und kein Tourismusmarketing hätte sich ein besseres Logo ausdenken können, um eine von Schicksal und Städtebau nicht verwöhnte Stadt trotzdem weltberühmt zu machen. Barbara Schock-Werner braucht nur zwei Häschenfinger zu heben. Schon erscheinen vor dem inneren Auge zwei wohlbekannte Spitztürme. Es besteht keine Verwechslungsgefahr.
Durch diese markante Form ist das ein Wiedererkennungswert ganz groß.
Der Kölner Dom ist wie ein Kölner Karnevalslied. Noch das schlichteste Gemüt kann ihn sich merken. Der Künstler Christo, in frühen Jahren Kölnbewohner, hätte die einprägsame Form 1992 gern verpackt, wurde aber abgewiesen. Eine Lithografie dieses sehr elegant wirkenden Projekts, Mein Kölner Dom Wrapped, wurde immerhin später teuer versteigert. Wie vergleichsweise mühelos auch weniger bedeutende Künstler aus dem Dom etwas machen können, zeigte vor ein paar Jahren ein junger Maler, der beim Zwischenaufenthalt in Köln die Domtürme 3 Tage lang auf Holzbrettchen pinselte. Sie gingen weg wie warme Semmeln. Ein gefundenes Fressen musste der Dom auch für die Popart sein. Aber Andy Warhol verweigerte sich der berühmten Silhouette und verwandelte sie in ein von unten gesehenes, spitz aufragendes Gebirge. Die jüngste künstlerische Auseinandersetzung mit dem Dom lieferte Gerhard Richter mit seinem umstrittenen Fenster, das nun als Richterfenster zum Markenzeichen in eigener Sache wurde. In früheren Jahrhunderten war für Landschaftsmaler der Dom kaum mehr als ein Stück Rheinromantik. Auch William Turner malte eine Stadtansicht von Köln mit Rhein und Hafen. Der Dom, der mehr im Hintergrund zu sehen ist, war allerdings nicht das heute weltbekannte Wahrzeichen, sondern ein großartiger Torso ohne fertige Türme, dafür mit einem ächzenden mittelalterlichen Baukran. 1528, 280 Jahre nach Baubeginn, hatten die klammen Kölner das Großprojekt Dom aufgegeben. Die Gotik war sowieso unmodern geworden.
Der Dom wird auch in diesen Umgebungen erst recht bedeutend. Selbst das Unvollendete erregt auf eine ungeheure Weise,
schrieb Wilhelm Grimm in romantischer Bewunderung, mitten in die national-religiöse Begeisterung hinein, die seit den Napoleonischen Kriegen auf die Vollendung des Doms drängte. 1848 feierte Jacques Offenbach das 600-jährige Domjubiläum noch unbeschwert mit dem Kölner Männergesangsverein. 1880 war der Dom mit Hilfe der ungeliebten Preußen vollendet, etabliert im Lauf jahrzehntelanger Debatten als Inbegriff sogenannter deutscher Baukunst und nationalen Einigungsstrebens. Nichtsdestoweniger trauerten die Kölner um ihren geliebten Baukran. Zahllose Reliquien wurden aus seinem Holz gebastelt und verkauft. Barbara Schock-Werner.
Kölner können ja mit Provisorien leben und nun wird plötzlich mit großem Aufwand so was Perfektes hochgezogen.
Eine unsterbliche Romanwidmung wie Victor Hugos Glöckner von Notre Dame war dem Dom nicht vergönnt. Dafür aber Heinrich Heines vehemente Verse gegen ein Sinnbild vaterländisch verbrämten, reaktionären Pfaffentums.
Er wird nicht vollendet, trotz allem Geschrei der Raben und der Eulen, die altertümlich gesinnt so gern in hohen Kirchtürmen weilen.
Auch Heinrich Böll entwickelte nie ein herzliches Verhältnis zum Dom. Er empfahl lieber die romanischen Kirchen. Der Dom lebt heute am üppigsten in den Genres der modernen, kommerzialisierten Heimatliebe. Im Köln-Krimi, allen voran Frank Schätzings Tod und Teufel, das dem sagenhaften ersten Dombaumeister Gerhard ein weiteres Denkmal setzt, und im Karnevalslied.
Eine Kirche, in nahezu jedem Karnevalslied vorkommt, das ist ganz einmalig.
Wir lassen der Dom in Köln.
Kathedralen und Kultur, der Kölner Dom, Beatrix Novi war das. Und wenn es interessiert über Köln im Spätmittelalter, das Judenprivileg von 1266, die Altkölner Malerei und mehr, morgen mehr in unserer Serie übergeben und nehmen in den Kulturfragen um 17.05 Uhr. Die Geburtskirche und damit zum nächsten Beitrag ist eine der ältesten Kirchenbauten der Welt und ein zentraler Ort des Christentums. Daneben liegt die Katharinenkirche. In Bethlehem, da zieht es in der Adventszeit wieder viele Pilger in die Geburtskirche mit ihrem winzigen, niedrigen Eingang, die der Überlieferung nach an der Stelle steht, an der Jesus zur Welt kam. Gelegen haben soll er in einer Krippe, die nicht im Heiligen Land blieb, sondern nach Rom gelangte. Am ersten Adventswochenende kehrte ein Teil dieser Krippe in einer großen Zeremonie nach Bethlehem zurück. Die Reliquie ist winzig, die Anbetung groß. Zugleich veranschaulicht es ein Problem im Umgang mit kulturellem Erbe, berichtet Tim Aßmann.
Es ist Mittagszeit in der Katharinenkirche, dem katholischen Teil der Geburtskirche. Das Gotteshaus schließt nun für einige Stunden und die letzten Pilger gehen hinaus, während Anton Salmann vor einer Nische stehen bleibt und auf eine Vitrine zeigt. Darin liegt ein goldenes Jesuskind auf Stroh, aber darum geht es Salmann nicht. Er zeigt auf eine Art silbernen Ständer dahinter.
The silver one. There is inside the silver one.
Da, in dem Silber dort, ist ein kleines Fenster. Dahinter ist dieses kleine Holzstück vor rotem Hintergrund. Das Holzstück, auf das der Bürgermeister von Bethlehem zeigt, ist etwas größer als ein Daumennagel und völlig unscheinbar. Es ist Teil jener Krippe, in der der Überlieferung nach Jesus nach der Geburt gelegen haben soll. Die Krippe selbst wurde nach Rom gebracht, wo Reste bis heute aufbewahrt werden. Der palästinensische Präsident Abbas bat den Papst um die Rückgabe der Krippe. Bekommen hat die Katharinenkirche nun dieses winzige Holzstück. Für Bürgermeister Salman steht es stellvertretend für das Recht der Palästinenser auf ihr kulturelles Erbe. Weltweit gibt es viele Dinge, die zum Heiligen Land gehören. Wenn wir über Fairness sprechen, dann muss alles zurück, was von hier fortgebracht wurde. Jeder, der dieses Teil der Krippe sieht, wird fragen, wo der Rest ist. Und dann muss man ihm erklären, dass er in Rom ist. Das winzige Krippenstück in der Vitrine wird Pilger wohl eher nicht beeindrucken. Ganz anders als der renovierte Hauptteil der Geburtskirche. Der Ingenieur Imad Nasser steht im Mittelschiff und zeigt auf die Wände rechts und links. Sie strahlen in frischem Weiß, leuchtende, bunte Wandmosaike sind zu erkennen. Das war vor einigen Jahren noch ganz anders. Die Geburtskirche war ein dunkles Loch, erinnert sich Imad. Diese Farbe war komplett überzogen mit Dreck und geschwärzt von den Räucherkerzen. Man konnte nichts mehr erkennen. Nach 6 Jahren Renovierung ist die Geburtskirche nun quasi ein völlig anderes Gotteshaus, sagt Imad Nasser. Er gehört zum offiziellen Komitee, das die Renovierungsarbeiten organisiert hat. Nachdem wir alle diese wundervollen Sachen freigelegt hatten, die Wandmosaike, die Säulen, alle diese Schätze, ist es sogar für gebürtige Bethlehemmer so, als hätten wir die Kirche neu entdeckt. Nur ein paar Meter vom Hauptaltar der Kirche entfernt, schabt Christian Piacenti Klebereste von einer Bodenfliese. Die Restaurierung der Kirchenböden ist der letzte Abschnitt der Arbeiten, erzählt Restaurateur Piacenti, der schon in vielen Kirchen gearbeitet hat. Das hier ist was anderes. Für uns ist es die wichtigste Kirche. Man kennt sie in der ganzen Welt. Für mich ist sie zum Zuhause geworden. Wenn man hier so lange arbeitet, kommt man morgens herein und es fühlt sich warm an, wie zu Hause. Christian Piacenti wird vielleicht noch viele Jahre in Bethlehem verbringen. Nach der Kirche soll nun die Geburtsgrotte unter dem Gotteshaus renoviert werden.
Berichtet Tim Aßmann. Mit Bilanzen haben wir angefangen, so wollen wir auch diese Sendung beenden. Auch für die Kulturhauptstädte Europas ist es am Ende des Jahres Zeit, Bilanz zu ziehen. Dieses Jahr zählt neben dem bulgarischen Plovdiv auch das am südöstlichen Ende des italienischen Stiefels gelegene Matera dazu. Die Stadt wollte sich von einem alten Negativ-Image befreien. Lange galt Matera nämlich als Schande Italiens, weil dort Menschen bis in die 50er Jahre hinein unter unwürdigen Bedingungen in Steinhöhlen mitten in der Altstadt hausten. Ohne Strom, ohne fließend Wasser. Was auf heutige Besucher idyllisch wirkt und vielfach als Filmkulisse für Historienstreifen diente, hat sich durch das Kulturhauptstadtjahr gewandelt. Zum Abschluss dieses Kulturhauptstadtjahres beherrscht stolz die Stadt. Und die Zahl der erwarteten Besucher wurde übertroffen. Das Image und Selbstbewusstsein der Stadt hat sich gewandelt, berichtet Jörg Seißelberg.
Isassi liegen wie eine tiefe, ovale Schüssel in den Armen der Neustadt. Von der zentralen Piazza Vittorio Veneto hat man den besten Blick auf den alten Teil Materas, auf das Gewirr der kleinen Tuffsteinhäuser mit ihren ockerfarbenen Ziegeldächern, die teilweise wirken wie an die Felsen des Talkessels geklebt. Der 75 Jahre alte Angelo Sarra deutet nach rechts unten, dort sei er aufgewachsen. In die Richtung, in die wir gucken, habe ich gewohnt. Fenster gab es nicht, Luft kam nur durch die Eingangstür rein. Unsere Wohnungen hat man sich nicht nur mit den anderen Bewohnern geteilt, sondern auch mit den Tieren. Man hat mit den Tieren zusammengeschlafen, mit dem Esel, wenn man einen besaß, sogar mit Hühnern oder Schweinen. Als Schande Italiens galten die Sassi von Matera damals in den 50er Jahren. Heute schaut Angelo Sarra mit Stolz auf den Ort seiner Jugend. Das Jahr als Kulturhauptstadt Europas habe Matera einen Glanz verliehen, sagt er, den er sich als Kind als Bewohner der Sassi nicht habe vorstellen können. Ich betrachte es als eine Art Befreiung, nicht nur für Matera, sondern für ganz Süditalien. Dieses Jahr war ein Geschenk des Himmels. Es hat der Welt gezeigt, dass die einstige Schande zu einer Pracht geworden ist. Mit seiner Begeisterung am Ende des Kulturhauptstadtjahres steht Angelo Sarra nicht alleine. Ganz Matera, das zusammen mit Aleppo als älteste Stadt der Welt gilt, scheint zu lächeln. Raffaello De Ruggeri, der Bürgermeister der 60.000 Einwohnerstadt, sagt sogar: In Matera ist ein Wunder passiert. Wenn irgendjemand jetzt einen Materano fragt, bist du stolz, aus Matera zu sein, dann schreit er das in die Welt hinaus. Dabei war es durchaus ein Wagnis, Matera zur Kulturhauptstadt zu machen. Als die Entscheidung vor 5 Jahren fiel, standen zahlreiche Häuser in den Sassi noch leer. Es gab nur wenige Unterkünfte und Restaurants. Die Anbindung an das nationale Verkehrsnetz war extrem schlecht. Together, zusammen, war ein Motto der Bewerbung, das dann auch im Programm umgesetzt wurde, so der Direktor von Matera 2019, Paolo Verri. Dieses Zusammen hat vor allem die Bürger eingebunden. Eine Stärke von Matera 2019 war sicherlich das Prinzip des Co-Kreierens, das sich durch viele Veranstaltungen gezogen hat. Die Aufführung des Purgatorio von Dante unter Beteiligung von Bürgern Materas, das neue Evangelium von Milo Rau, das Migranten einbezogen hat, oder die außergewöhnliche Erfahrung mit dem Tanzchoreografen Virgil Jussieni, in dessen Aufführung Menschen mit Behinderung miteinander getanzt haben. Dieser Weg der Kultur, die die Zusammenarbeit sucht, hat wirklich gut funktioniert. Auch bei den Besuchern. Mit 600 bis 700.000 Interessierten hatte Matera gerechnet. Die Erwartungen wurden weit übertroffen. Am Ende waren es fast 1,5 Millionen Menschen, die in diesem Jahr gekommen sind. Aber Matera, sagt Bürgermeister De Ruggeri, drohe nach dem Ende des Kulturhauptstadtjahres kein Totalabsturz. Jetzt ist der Moment, die Geschichte der Stadt neu zu schreiben und die Marke, zu der Matera geworden ist, zu nutzen, die Reputation zu nutzen, die wir als Kulturhauptstadt gewonnen haben. Aus Rom gibt es bereits die Zusage, dass die Museen Lanfranchi und Ridola zu einem gemeinsamen Nationalmuseum aufgewertet und damit auf Augenhöhe kommen, unter anderem mit den Uffizien in Florenz. Außerdem entsteht in Matera ein sogenannter Hightech-Hub mit 13 Digitalunternehmen und der Nationale Forschungsrat verlegt sein Zentrum für Digital Humanities hierher. Damit soll die bald ehemalige Kulturhauptstadt ein zentraler Standort werden, um über den Zusammenhang von Kultur und Geist im Zeitalter des Digitalen nachzudenken. Matera hat einen Plan für das Leben nach dem rauschenden Jahr.
Das meint und berichtet Jörg Seißelberg. Hier fehlen die Kulturmeldungen. Isabel Bach hat sie.
In Hongkong haben auch am heutigen ersten Weihnachtstag wieder Bürger für ihre Freiheit und gegen die Regierung demonstriert. Die andauernden Unruhen wirken sich spürbar auf das Kulturleben der Sonderverwaltungszone aus. So zum Beispiel auf das Hongkong Philharmonic Orchestra, wie Orchestermanager Benedikt Vohr gestern im Deutschlandfunk Kultur berichtete.
Am Heiligen Abend hätte auch ein Konzert stattfinden sollen. Das haben wir relativ frühzeitig abgesagt, weil eine große Protestaktion angesagt wurde. Und jetzt wurde die aber kurzfristig auch wieder abgesagt.
Das Hongkong Philharmonic Orchestra wird zu 55% vom Staat finanziert, zu 45% von Kartenverkäufen und Sponsoring. Seit dem Sommer gab es einen deutlichen Einbruch im Einzelkartenverkauf. Oscar-Preisträger Kevin Spacey tritt nach Vorwürfen wegen sexueller Belästigung nur noch selten in der Öffentlichkeit auf. Jetzt hat er sich mit einer Videobotschaft auf Twitter und YouTube zurückgemeldet.
Ich habe mein Leben geändert. Ich will mich im neuen Jahr für das Gute in der Welt einsetzen.
More good in this world.
Schon im letzten Jahr sorgte Spacey mit einem Weihnachtsgruß im Stil seiner früheren Figur aus der Serie House of Cards, dem skrupellosen Politiker Frank Underwood, für Aufregung. Spaceys Karriere liegt brach, nachdem im Herbst 2017 in mehr als 30 Fällen Vorwürfe zu sexuellen Übergriffen und Belästigungen laut wurden. Eigentlich sollte im vergangenen Juli ein Strafprozess stattfinden, der aber überraschend abgesagt wurde, weil das mutmaßliche Opfer nicht aussagen wollte. Im Roman Colors of the Mountain schilderte er seine Kindheit während der chinesischen Kulturrevolution. Jetzt wurde bekannt, dass der Schriftsteller Da Chen schon am 17. Dezember verstorben ist. Nach der kommunistischen Machtergreifung 1949 wurde Chens Familie enteignet. Chen selbst kam Jahre später über ein Stipendium in die USA und feierte dort seinen Durchbruch als Schriftsteller.
Das waren die Kulturmeldungen mit Isabel Bach. Gleich hören Sie hier die Nachrichten ausführlich um 18 Uhr. Die Informationen am Abend werden dann berichten über die Weihnachtsansprache von Bundespräsident Steinmeier und natürlich auch die Weihnachtsbotschaft von Papst Franziskus. Kultur heute am ersten Weihnachtsfeiertag geht damit langsam zu Ende. Mir bleibt Ihnen noch fröhliche Weihnachten zu wünschen, auch im Namen der Kollegen in Redaktion und Technik. Am Mikrofon war bis hierhin Michael Köhler. Machen Sie es gut, einen guten Abend.